erzählen, was eigentlich sein kann für das Leben eines jeden, wenn man dieses Thema verstehen kann. Ich möchte euch sehr gerne die Geschichte von Maharishi Ketu über insgesamt drei Leben erzählen. Jeder von uns kommt in dieses materielle Leben hinein durch die Geburt, die ermöglicht wird durch die sexuelle Verbindung von Mann und Frau. Das Lebewesen, so heißt es, kommt insgesamt durch vier verschiedene Arten der Geburten in diese Welt. Eine ist die durch die Verbindung von Samen und Eizelle. Eine andere ist einfach nur durch einen Samen, wie eine Pflanze. Eine vierte ist Lebewesen, die durch Schweiß entstehen. Und also unter in schwitzenden Situationen, so nehmen feine Lebewesen, kleinste Bakterien Geburt durch dieses Medium hindurch. Sie erscheinen dort. Sie werden nicht geschaffen, sie gehen durch diese Tür hindurch. Die Schweißtür, die Samentür, die Samen- und Eitür und auch die Tür der Fermentation. Wenn irgendwelche faulenden Substanzen anfangen zu gären, wird in dieser Atmosphäre eine geeignete Atmosphäre erzeugt, in der ein Lebewesen seine nächste Geburt nehmen kann. Diese vier Arten von Janma heißt Geburt, werden aufgeführt in der vedischen Literatur. Nun, das Lebewesen, so wird in den vedischen Schriften immer wieder festgestellt, hat davor schon ein Sein gehabt und natürlich auch danach. Srila Prabhupada gab einmal das Beispiel von einem Vogel. Wenn ein Vogel hier an dieser Scheibe vorbeifliegt, sehen wir ihn, wenn er dort links in unser Gesichtsfeld einfliegt, und wir verlieren ihn aus den Augen, wenn er dort weiterfliegt. So gewinnen wir oder sehen wir das Lebewesen, wenn es auf diese vier Arten Geburt nimmt, und wir verlieren es aus den Augen, wenn es Tod nimmt. Jeder von uns ist ein ewiges, spirituelles Lebewesen, für das es weder Geburt noch Tod gibt. Nun, wenn wir unser materielles Leben beginnen, fängt eine systematische Bedingtheit ein. Diese systematische Bedingtheit, oder das Bedingtwerden sollte man vielleicht besser sagen, fängt bereits im Mutterleib an. Man hat Versuche unternommen, indem man Babys im Mutterleib Beatle-Musik vorgespielt hat, und dann hat die Mutter lange Zeit nicht mehr Beatle-Musik gehört. Erst als das Baby wieder so 3 Jahre alt war, oder 4, ich weiß nicht mehr genau, hat man wieder die gleichen Hits gespielt, und das Baby erkannte sie deutlich wieder. I want to hold your hand. Und solche Klassiker wurden sofort wiedererkannt vom Baby. Somit können wir sehen, dass das Bewusstsein des Lebewesens bereits im Mutterleib aktiv wird und Dinge aufnimmt. In der vedischen Zivilisation tut deswegen die Mutter oder der Vater dem Baby im Mutterleib das Bhagavatam vorlesen. Richtig rezitieren, damit es später mal was wert und die richtigen Eindrücke aufnimmt. Und auch im Kirtan, und eine Atmosphäre wird geschaffen für das Kind, was günstig ist für die Weiterentwicklung danach. Nun, wenn das Kind dann aus dem Mutterleib herauskommt, beginnt eine noch stärkere Phase der Indoktrinierung. Es lernt, ich bin der Körper. Es lernt bald, wenn es schreit, dass die Mutter ihm alles gibt, damit es aufhört zu schreien, und fängt so an, die Umwelt zu kontrollieren. Dann wächst es auf, geht zur Schule, wird dort weiter indoktriniert und so weiter und so fort. Ich glaube, jedem hier ist das mehr oder weniger bewusst, ist ja an und für sich kein spirituelles Thema. Sodass dann schließlich das Lebewesen völlig seine spirituelle Identität verliert und sich mit dem gegenwärtigen Lebenstraum identifiziert. Yes. Eine falsche Identität annimmt sozusagen unter dem Einfluss des falschen Egos, was ja ständig genährt wird durch Eingaben seitens der Umgebung, seitens des Karmas und so weiter und so fort. Nun, ich möchte euch gerne ein Lebewesen zeigen, also heute präsentieren. Er heißt in diesem Geburt, wo wir anfangen, Vritrasura. Vritrasura war geboren worden als ein fürchterlicher Dämon. Das heißt, als er erschien, er war also eine Art Monster, so wie wir es nur in unserer westlichen klassischen Literatur kennen. Als die höheren Wesen ihn sahen, schlossen sie voller Furcht ihre Augen, als sie ihn nur erblickten. Ich möchte euch kurz eine Beschreibung geben, sodass ihr wisst, mit wem wir es zu tun haben. Da war King Kong wirklich ein Waisenknabe. Yes. Sofort. Also, jetzt kurz den. Ab. Das wäre schon schön, wenn wir das kriegen irgendwie, aber ja, hier, wir haben es. Wir sind auf der richtigen Spur, die uns zu einer infernalischen Beschreibung von Vritrasura. Als er erschien, also er erschien aus einem Opferfeuer herauf, was mit magischen Hymnen entflammt worden war und was genährt wurde von einem rachelustigen Priester namens Tvasta, der sich vorgenommen hatte, einen Dämon zu töten, der selbst Indra, den König des Himmels, töten konnte. Daraufhin, wir sind jetzt im Originaltext, kam aus der südlichen Seite des Opferfeuers, das als Anvaharya bekannt ist, eine furchterregende Persönlichkeit hervor, die wie der Vernichter der gesamten Schöpfung am Ende des Zeitalters aussah. Wie Pfeile, die in vier Richtungen abgeschossen werden, wuchs der Körper des Dämons von Tag zu Tag. Riesig und schwärzlich wie er war, glich er einem verbrannten Berg und er glänzte wie eine leuchtende Wolkengruppe am Abend. Die Haare am Körper des Dämons und sein Bart waren von der Farbe geschmolzenen Kupfers. Und seine Augen waren so durchdringend wie die Mittagssonne. Er schien unbesiegbar, als halte er die drei Welten auf den Spitzen seines lodernden Dreizacks. Tanzend und mit lauter Stimme brüllend ließ er die gesamte Erdoberfläche wie durch ein Erdbeben erzittern. Als er wieder und wieder den Mund aufriss, schien er den gesamten Himmel mit seinem Rachen zu verschlingen, der so tief war wie eine Berghöhle. Er schien mit seiner Zunge alle Sterne am Himmel aufzulecken und das gesamte Universum mit seinen langen, scharfen Zähnen zu verzehren. Alle, die diesen riesigen Dämon erblickten, rannten von schrecklicher Furcht ergriffen, ziellos in alle Himmelsrichtungen. Darauf fing Vritrasura schaurig an zu brüllen und bezeichnete die Halbgötter, die vor ihm flogen, als Kot von den Hintern unwürdiger Erkrankter. Ich habe es ein bisschen vornehm ausgedrückt. Er war also auch im Ausdruck sehr furchterregend. So, dieser Dämon nun wurde dann, ich mache eine lange Geschichte, sehr kurz, er wurde dann angegriffen von Indra, der eine besondere Waffe hatte, der es vorherbestimmt war, den Dämon zu töten. Und er sagte plötzlich etwas, was alle verwunderte. Und ich will es auch im Original vorlesen. Indra, du bist von Natur aus grausam. Doch wenn du mir in dieser Schlacht mit deinem Donnerkeil den Kopf abschlägst und meine Soldaten vernichtest, o Indra, o großer Held, wird es mir große Freude bereiten, meinen Körper anderen Lebewesen wie Schakalen und Geiern zu überlassen. Ich werde so von den Bindungen an die Reaktion des Karma befreit werden und es wird mein Glück sein, den Staub von den Lotusfüßen großer Gottgeweihter wie Narada Muni zu empfangen. Plötzlich fing dieser Dämon, als wäre er schizophren geworden, über spirituelle Themen anzusprechen. Er sagte, toll, wenn ich jetzt sterbe, dann wird mein Körper ein Fraß der Jakale. Mach's doch endlich. Durch die Macht deiner Waffe werde ich von der materiellen Fesselung befreit werden und diesen Körper und die Welt materiellen Verlangens aufgeben. Indem ich den Geist auf die Lotusfüße Krishnas richte, werde ich den Bestimmungsort großer Weiser wie Narada Muni erreichen. Genauso wie es mir einst Sri Shankarshan gesagt hat. Der Dämon entpuppt sich also hier als eine große Seele und fängt dann an, plötzlich Krishna zu lobpreisen. Und jeder kann es nicht fassen, es ist ein Dämon. Er hat kurz vorher rumgeflittert, er hat Heere von Armeen beseitigt und plötzlich sagt er, er will jetzt getötet werden, um von der Fessel an diese Welt befreit zu werden, indem er an die höchste Persönlichkeit Gottes denkt. Er sagt, o mein Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes, wird es mir wieder möglich sein, ein Diener deiner ewigen Diener zu sein, die ausschließlich bei deinen Lotusfüßen Zuflucht suchen. O mein Herr meines Lebens, darf ich wieder ihr Diener werden, sodass mein Geist stets an deine transzendentalen Merkmale denken, meine Worte stets diese Merkmale preisen und mein Körper sich stets liebevoll in deinem Dienst, o Herr, beschäftigen wird. Prabhupada sagt, dass das die Essenz aller Gebete ist, dass man nicht direkt den Wunsch hat, zu Krishna zurückzugehen und ihm direkt zu dienen, sondern dass man einem Diener der Diener Krishnas dienen will. Und dann sagt er schließlich, o lotusäugiger Herr, so wie junge Vögel, denen noch keine Flügel gewachsen sind, stets nach ihrer Mutter Ausschau halten, die zurückgekehrt und sie füttert. So wie kleine Kälber, die mit Stricken gefesselt sind, sehnsüchtig die Zeit des Melkens erwarten, zu der ihnen erlaubt wird, die Milch ihrer Mutter zu trinken. Und so wie eine bekümmerte Frau, deren Ehemann unterwegs ist, sich immer danach sehnt, dass er zurückkehrt und ihr in jeder Hinsicht Freude bereiten wird, genauso sehne ich mich immer nach der Gelegenheit, dir direkten Dienst darbringen zu dürfen. Was sagt ihr nun? Das sagt ein Dämon. Die einzige Schlussfolgerung, warum der das sagen kann, ist, dass er eine große Seele ist, die verflucht ist. Einfach ein Leben als mit dämonischen Eigenschaften zu führen und der jetzt im Augenblick des Todes oder auf dem Schlachtfeld sich erinnert an seine vorherige Herkunft, seine Natur als eine große Seele, eigentlich ein Transzendentalist, und der sich wünscht, diesen dämonischen Körper aufzugeben, ein für alle Mal fertig damit zu sein und zurück nach Hause, zurück zu Gott zu gehen. Das ist eigentlich die einzige Erklärung, die wir hier so jetzt geben können. Wir werden diese Sache beleuchten und dem nachgehen, dieser Spur. Zunächst einmal möchte ich euch aber vom Tode Vritrasuras berichten. Es war ein ruhmreicher Tod. Als Indra ihn so sprechen hörte, konnte er nicht. Er sagte, nein, ich kann nicht töten. Du bist eine große Seele. Du täuscht mich jetzt. Du trittst auf wie mein Feind. Aber ich werde dich unmöglich umbringen, sonst werde ich von sündhaften Reaktionen verfolgt werden. So, daraufhin fing Vritrasura ihn anzugreifen. Er griff ihn an und sagte, Indra, du schamloser Betrüger, fing wieder total an, ihn zu agitieren. Ergreife deinen Donnerkeil und töte deinen Feind. Dies ist nicht die Zeit zu klagen. So, Daraufhin fing Indra seinen Angriff an. Er warf zuerst eine Keule ab, die mit der Geschwindigkeit eines Meteors auf Ritrasura zuschoss. Der griff sie aber wie Boris Becker einen Tennisball und hieb dem Elefant Indras so fürchterlich auf das Haupt, dass Indra 12 Meter mit dem Elefanten zurückgeschleudert wurde. Und erstmal sich nicht fassen konnte. Der Elefant schrie Blut, es war fürchterlich. So ganz im Sinne des Tierschutzes hat Indra dann erstmal seine segensspendende Hand auf den Kopf gehalten und er heilte dann glücklicherweise zu die Wunden. Dann griff Indra an und diesmal schlug er Vritrasura den Arm ab. Vritrasura aber war ganz gleichgültig. Er bereitete sich vor auf seinen Tod. Was er dann tat, ist, ihm wurde der zweite Arm abgehackt. Sehr grausam, ich will nicht so in die Details hineingehen, weil wir auch eine werdende Mutter unter uns haben. Schließlich machte Vritrasura einen Trick. Er warf sich zu Boden nieder und durch seine mystische Kraft öffnete er seinen Schlund, fing an, die Luft einzusaugen und sauchte Indra in seinen Magen hinein, wo starke Verdauungssäfte warteten. Aber Indra nahm seinen Donnerkeil und schoss aus dem Leib heraus. Er bohrte sich durch, wie mit so einer Laserwaffe. Wir kennen das vom Film. Und dann schließlich hat er Vritrasura überwältigt. Er brauchte ein gesamtes Jahr, um ihn den Kopf von den Schultern zu trennen, weil Vritrasura, als er seinen Todeszeitpunkt fühlen sah, in eine mystische Trance verfiel und in dieser Trance seinen Körper aufgab. Alle der Beistehenden sahen, wie seine Seele sich von seinem Körper löste und zurück in die spirituelle Welt ging. Und alle sagten, ergeben, mit einem ergebenen Beben über in den Gliedmaßen, welch ein ruhmreicher Tod. Er hatte die Perfektion des Yogas erreicht, im Augenblick des Todes an die höchste Persönlichkeit Gottes zu denken. Er hatte aber sein Karma zu Ende gelebt, das Karma eines Dämonens. So die sofortige Frage ist natürlich, wer ist diese tragische Persönlichkeit, die solch ein fast pathetisches Ende erreicht hat? Keiner konnte sich darüber freuen, dass er gestorben war. Viele weinten und gingen Kopfschütteln von der Schlacht, als sie diese große Seele sahen, die sich so dämonisch verhalten hatte zur gleichen Zeit. Die Geschichte von Vritrasura ist eine sehr bewegende Geschichte und zu gleicher Zeit eine sehr lehrreiche Geschichte. Es ist die Geschichte von Maharaj Chitraketu. In seinem Vorleben war er ein gerechter und tugendhafter Herrscher, der so gerecht war, dass die Naturgewalten mit ihm kooperierten. Mutter Erde ist letztendlich hinter der Erde, die wir mit ihren ökologischen Zusammenhängen jetzt inzwischen verstehen als ein Netzwerk von Systemen, die ineinander übergehen wie ein lebender Organismus, ist die Gaia-Theorie. Diese Erde ist letztendlich eine Persönlichkeit, nämlich Bhumi, die mal die Form einer Kuh annimmt und mal die Form einer Frau annimmt. Also Mutter Erde, ein anderes Mal aber die Form auch dieses Planeten annimmt. So, Bhumi war so erfreut über diesen gerechten Kaiser, dass sie dafür sorgte, dass die ökologische Gleichgewicht so nicht nur ein Gleichgewicht, eine Symphonie war. Wenn immer es Nacht wurde, fing es an zu regnen, aber mit einem sanften Regen, der die Vegetation unglaublich hochbrachte. Es war ein Königreich auf Erden, ein Himmelreich auf Erden, während Maharaj Chitraketu seine Königsherrschaft ausübte. Trotzdem war er missmutig. Woran lag das? Hatte er nicht genug Geld oder genügend Sinnenfreuden? Mangelte es ihm? Nein, er hatte 1000 Frauen. Aber gerade daran lag die Sorge. Er heiratete eine Frau nach der anderen in der Hoffnung, ein Kind zu bekommen. Aber er blieb kinderlos. Und das peinigte ihn völlig. Er ließ die Frauen untersuchen, es war biologisch total okay, er selber zwar auch okay, aber er blieb kinderlos. Es war sein Karma, kinderlos zu bleiben. Nur eines Tages kam ein großer Weiser namens Angira, der über mystische Kräfte verfügte, und fragte ihn: Ich sehe, alles ist in deinem Königreich wunderbar, warum siehst du so frustriert aus? Und er sagte: Mein Herz brennt wie ein Baum, der innerlich von einem starken Feuer ausgehöhlt wird. Ich habe keinen Sohn. Ja, sagte Angira. Und er dachte lange nach. Und dann gab er ihm eine folgenschwere Antwort. Hätte Chitraketu sie verstanden, wäre alles anders gekommen. Er sagte ihm: Ich kann es bewerkstelligen, dass du einen Sohn kriegst. Aber dieser Sohn wird Harshakosha heißen. Glück, und er wird dir Glück bringen, aber auch entsetzliches Leid. Und Chitraketu dachte sich, als er diesen Nachsatz hörte, aber auch entsetzliches Leid. Ja, der wird wahrscheinlich sehr arrogant sein, weil er mein einziger Sohn wird. Und es wird ein paar Erziehungsprobleme geringfügiger Art geben. Das ist, was damit gemeint ist. Aber das kann ich verkraften. Ich bin nicht so labil, dass ich darunter leiden würde. Möge er kommen. Gut, sagte Angira, machte ein Yagya, ein Opfer. Dem Opfer wurde Süßreis geopfert. Das wurde einer der Frauen gegeben. Sie hieß Krita Duty. Und nachdem sie das gegessen hatte, kam es zur Zeugung. Und es wurde tatsächlich, sie gebar im Laufe der Zeit einen starken Knaben. Das Königreich feierte ein Fest nach dem anderen. Nur die anderen Frauen waren sehr betrübt. Sie sahen in Krita Duty eine Buhlerin, eine verheiratete Buhlerin, denn der Chitraketu wandte sich natürlicherweise, das ist emotional durchaus zu verstehen, Krita Duty mehr zu als den anderen. Die wurden eifersüchtig. Die Eifersucht wurde so stark, dass sie dem kleinen Prinzen eines Tages Gift gab. Es wird herzerreißend geschrieben, ich möchte jetzt nicht so sehr in die Dramatik reingehen, wie das dann letztendlich, wie Chitraketu seinen toten Sohn dann sah. Er war giftgrün angelaufen und verhielt sich, so wird gesagt, wie ein Mensch, der nicht mehr Herr war. Er schrie unkontrolliert, er riss sich die Haare aus, er trommelte auf die Brust, er fiel in Ohnmachtzustände, aus denen er seufzend wieder erwachte. Und wenn er dann wieder die Situation gewahr wurde, fiel er aufs Neue rein. Es war, kein Arzt konnte mehr helfen, kein Psychotherapeut konnte ihm da mit Rat beistehen. Er war ein psychisches Wrack. Zu diesem Zeitpunkt kam dann Angira Muni wieder zurück. Diesmal brachte er Narada Muni mit sich. Und er sagte Chitraketu: Mein lieber Chitraketu, warum klagst du so sehr? Weißt du denn nicht, dass dies gar nicht dein Sohn war? Das ist ein Lebewesen aus einem vorangegangenen Leben, was durch dein Samen hindurch Geburt genommen hat. Aber ist es nicht dein Eigentum? Ist nicht dein Sohn? Sind Krishnas Teile, Gottes Teile, die Lebewesen. Und dann gab er ihm einen Hinweis. Man muss da sehr zwischen den Zeilen lesen, um den mitzukriegen. Prabhupada in der Erläuterung macht es sehr klar. Dieser Harshakosha war ein Feind aus einem vorangegangenen Leben. Der war geboren worden, um diese Feindseligkeit, die damals nicht ausgetragen war, ich weiß nicht, in welcher Beziehung sich die gegenüberstanden, vielleicht als Mann und Frau verheiratet oder und so feindselig waren miteinander, oder als Feinde auf einer Schlacht oder wo immer es Feinde geben kann. Der war ein Feind aus einem vergangenen Leben. Und durch das Karma war die Feindseligkeit und das noch nicht zu Ende. Er nahm also nochmal Geburt durch den Einfluss Mayas, um den König in einem nächsten Leben nochmal zuzusetzen. Ich möchte hier die Geschichte ganz kurz verlassen. Das ist etwas, was vielleicht manchmal was euch vielleicht helfen kann in eurem Leben. Es gibt vielleicht in eurem Leben auch Menschen, die euch äußerst übelgesonnen sind, die einfach so wie sie euch sehen ein schlechtes Gefühl entwickeln und euch einfach schaden wollen, obwohl ihr ihnen in dem Augenblick keinen Anlass gegeben habt. Viele versuchen denn ein klärendes Gespräch zu führen, aber das geht manchmal noch weiter. Ich habe gerade von einer Amtsärztin gehört, die lange verheiratet war mit einem Mann, der ihr nur Schaden zugefügt hat, sie grausam geschlagen hat und so weiter. Schließlich sagte sie, ich scheide mich von dir, und dann hat er ihr den letzten Schaden zugefügt. Als sie zurückkam, baumelte er an einem stabilen Ledergurt vor der Schlafzimmertür. Das ist die Striemen von den Fußabsätzen, haben die ganze Wand gezeichnet wie ein abstraktes Gemälde. Und sie brach natürlich dann zusammen. Das ist einfach zu viel, wenn man das sieht. Das ist eine gewisse... geht einem ganz schön nahe. Die waren zusammen und die haben versucht, das irgendwie zu lösen, aber die mussten einfach als Feinde zusammenkommen. Es gibt es in Afrika, wenn man einen Krieg vermeiden will, dann tut man die Häuptlinge oder starke Kämpfer aus zwei Stämmen zusammenbinden und dann Messer geben. Und die können nicht voneinander los. Und dann hacken sie, bis einer letztendlich tot am Boden liegt und der andere fast verblutend da ist. So fügt das Karma manchmal Lebewesen zusammen. Die kommen nicht voneinander los. Das nennt sich Hassliebe. So, das ist manchmal eine sehr leidvolle Situation. Und wenn man in so einem Ring steht, dann ist man manchmal ganz hilflos und kann nicht ein noch aus. Wenn man aber Zuflucht sucht bei diesem Verständnis, dass hier ein ewiger Wanderer gekommen ist mit feindseligen Mentalitäten, dann geht das wieder ganz andere. Ich will hier mal so einen Shloka von Narada Muni, von hier Angira Muni geben. Wenn Samen in den Boden gesät werden, wachsen sie manchmal zu Pflanzen heran und manchmal nicht. Manchmal ist der Boden unfruchtbar und das Säen der Samen bringt nichts hervor. Ebenso kann ein zukünftiger Vater durch die Macht des höchsten Herrn manchmal ein Kind zeugen und manchmal findet die Empfängnis nicht statt. Deshalb sollte man über die künstliche Kind-Eltern-Beziehung, die letzten Endes vom höchsten Herrn kontrolliert wird, nicht wehklagen. Schön gesagt. Und er sagt dann weiter, so wie ein Same von einem anderen erzeugt wird, o König, so wird von einem Körper, dem Körper des Vaters, durch einen anderen Körper, den Körper der Mutter, ein dritter Körper erzeugt, der Körper eines Sohnes oder einer Tochter. So wie die Elemente des materiellen Körpers ewig sind, mit anderen Worten, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther gab es schon vorher, das kam jetzt nur so zusammen durch diesen Zeugungsvorgang, so ist auch das Lebewesen, das durch diese materiellen Elemente hindurch erscheint, ebenfalls ewig. Und dann etwas Philosophisches, was vielleicht nicht alle gleich so mitkriegen. Verallgemeinernde und spezifizierende Unterteilungen wie Nationalität und Individualität sind die Vorstellung von Menschen, die im Wissen nicht fortgeschritten sind. Ist also nicht richtig zu sagen, ich bin DDR, also Ossi oder Wessi oder Deutscher oder Franzose, denn das ist nur der Körper, das Lebewesen hat damit nichts zu tun, das kennen wir schon. So, Chitraketu, der also nicht mehr, der nur unkontrolliert bis dahin geschrien hatte, wurde durch dieses Wissen erleuchtet und sah jetzt sich zum ersten Mal diese beiden Persönlichkeiten an, die da erschienen waren und zu ihm sprachen. Er sah Angira und dann Narada Muni, die wie die Sonne leuchteten und in diesem absoluten Chaos der übereinanderschlagenden Emotion völlig stabil blieben. Und er sagte, ihr seid in der Kleidung von Avadutas, von befreiten Persönlichkeiten hierher gekommen, um eure wahre Identität zu verbergen. Aber ich sehe, dass ihr von allen Menschen bewusstseinsmäßig die Fortgeschrittensten seid. Ihr kennt alles, wie es ist. Deshalb seid ihr die Größten von allen großen Persönlichkeiten. Und er bat dann diese Angira und Narada Muni um weitere Hilfe in seinem Fall. Und das kam auch gleich. Angira und Narada Muni wirkten nämlich ein Wunder. Sie riefen die verschiedene Seele, die aus dem Körper des vergifteten Königs getreten waren, wieder zurück durch ihre mystischen Kräfte und baten ihn zu sprechen. Und er sprach dann und gab allen Palasteinwohnern Unterweisung, die ihr Leben nicht mehr vergessen konnten. Durch die mystische Kraft Narada Munis ging das Lebewesen wieder für eine kurze Zeit in seinen toten Körper ein und sagte als Antwort auf Narada Munis Bitte Folgendes. Ich, das Lebewesen, wandere entsprechend den Ergebnissen meiner fruchtbringenden Handlung von einem Körper zum anderen. Im Zuge dieser Wanderung gelange ich manchmal in die Lebensform der Halbgötter, manchmal in die der niederen Tiere, manchmal in die der Pflanzen und manchmal in die der Menschen. Daher frage ich, jetzt kommt die Frage, in welchem Leben waren diese beiden hier, meine Mutter und mein Vater? In Wirklichkeit ist niemand meine Mutter und mein Vater. Wie kann ich sie dann als meine Eltern ansehen? Das saß. Und er begründete dann diese erstmal auf den ersten Blick familienfeindlich erscheinende Ansicht und sagte, dass das Lebewesen ewig und unvergänglich ist und dass es nur so Traumkörper annimmt, so Traumidentitäten. Ich bin Deutscher, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin ein Berliner. Ich ist nur eine Traumidentität. Maharishi Draketu wurde erleuchtet durch diese Unterweisung. Er beschloss, sein Leben spirituellen Themen zu widmen, gab sein Königreich auf und ging auf der Suche nach der absoluten Wahrheit durch die Welt hindurch. Er bekam dann irgendwann, also er hatte dann eine Sicht von Krishna oder in dieser Form Sankarshan. Und Sankarshan, hier seht ihr ihn in diesem Bild, ist ein bisschen kurz vielleicht zu sehen, also ein bisschen klein zu sehen. Wir können das Buch hier rundreichen lassen. Das ist hier Maharishi Draketu, der Sankarshan in der Gemeinschaft der vier Kumaras sah. Wir können das ja rumkreisen lassen, das Buch, und ihr, während ich weiter erzähle, könnt ihr das euch anschauen. So, er traf den Sankarshan und Sankarshan sagte ihm, du wirst noch eine Geburt nehmen müssen und dann kommst du zurück in mein ewiges Königreich. So Sri Draketu wanderte weiter und eins kam er zu einer Stelle, wo Shiva saß, der Parvati auf dem Schoß hielt. Shiva und Parvati waren umgeben von einer Reihe von ausgelesenen Weisen. Und als Maharishi Draketu so reinkam, war er verwundert, dass Shiva seine Frau in so einer vertraulichen Weise also so hielt und sie miteinander so sprachen. Und er war eigentlich befremdet. Er verstand in diesem Augenblick nicht Shivas unvorstellbare Identität als großer oder größter Vaishnava und machte ein Vergehen. Er sagte, wie ist denn das möglich? Sehe ich recht? So in dem Stil. Und Parvati, das ein sehr erregbares Temperament hatte, wurde sehr gestört durch diese eher abwürdigende Bemerkung und sagte, wie kann das, also das ist kein großer Gott, Geweihter. Du wirst Geburt nehmen müssen. Ich verfluche dich zu einer sehr sinnvollen Geburt. Und durch den Fluch Parvatis nahm dann Chitraketu mit gefalteten Händen sein Schicksal an. Shiva sah das und sagte: Narayana Parasarva Nokuta Shanabhyate Svarga Pavaga. Svarga Pavaga. Apituljata Darashina. Was er sagte war: Seht die Natur eines Gottgeweihten. Er ist jetzt verflucht worden, aber selbst das ist ihm gleichgültig in diesem Moment. Er ist da, für ihn ist Himmel und Hölle gleich. Daraufhin wurde der Chitraketu, verstarb dann recht bald, und er wurde geboren als Vritrasura, als dieser furchterregende Dämon, den wir eben beschrieben haben. Er lebte dann das Leben als Dämon aus, hatte praktisch den Fluch der Parvati auf sich geladen, wurde dann aber schließlich im Augenblick seines Todes kam sein ganzes Gottesbewusstsein wieder hervor. Er sprach glänzende Worte auf dem Schlachtfeld und badete sozusagen nur noch sein Karma aus und ging dann zurück nach Hause, zurück zu Krishna. So, ich wollte diese Geschichte erzählen aus einem ganz spezifischen Grunde. Wir alle haben Geburt genommen in dieser materiellen Welt und wir haben einen bestimmten Körper bekommen mit einem bestimmten Karma. Manche von uns haben ein sehr hektisches Wesen und machen sich und anderen das Leben schwer. Andere haben unglückselige Erlebnisse in dem materiellen Dasein. Andere von uns sind schon ein bisschen alt und werden tattrig. Andere haben Wünsche, die sich anscheinend nicht erfüllen lassen in diesem Leben. Wir alle sind in diesem Körper, der seine Vorzüge hat und auch seine Nachteile. Ein Devoti sollte einfach verstehen, dass die Leiden, die er noch erfährt, ihren Ursprung in den vorangegangenen Leben haben. Danke. Hat jeder gesehen? Nicht? Hinten ist dann auch die Szene mit Shiva und Parvati drauf. Könnt ihr auch gleich sehen, wo Chitrakete dazu kam. So, jeder von uns hat eine bestimmte Befindlichkeit. Der Geist ist manchmal gestört und so weiter. Aber wir sollten diese Dinge einfach tolerieren. Denn dadurch, dass wir in Kontakt gekommen sind mit Sri Krishna, ist unsere Zukunft bereits sicher. Prabhupada sprach besonders über die Vorzüge einer Einweihung im Krishna-Bewusstsein. Er sagte, jemand, der eingeweiht wird im Krishna-Bewusstsein, ist nur noch einen Meter von der Tür entfernt, die in die spirituelle Welt zurückgeht. Schön, nicht? Wir sind nur noch diejenigen, und auch die, ich möchte jetzt fühlen sich die Freunde Krishnas ausgeschlossen, auch ich bin noch nicht eingeweiht, was mit mir? Fasset Mut! Auch ihr seid in Kontakt gekommen mit Krishnas Barmherzigkeit, genauso wie Chitraketu, der in seinem Leben ja tatsächlich eine Offenbarung Krishnas hatte. Dadurch, dass ihr den heiligen Namen chantet, mit großem Pläsier, mit großer Freude, ihr mögt noch hier und da eure sündigen 5 Minuten haben, aber einfach dadurch, das ist jetzt ein bisschen humorvoll, um keinem weh zu tun, also einfach dadurch, dass ihr mit dem spirituellen Pfad angefangen habt, ist es sicher, dass ihr durch diese Tür hindurch schreiten werdet und in die spirituelle Welt gehen solltet. Wir sollten deswegen nicht allzu sehr gestört sein über unsere Umstände, nicht mal über Freunde und Feinde, die sich manchmal möglich und unmöglich verhalten, sondern einfach mit großer Entschlossenheit versuchen, unser spirituelles Feuer zu mehren, zu vergrößern, um dann schließlich in die ewige spirituelle Welt zurück zu Krishna zu gehen. So, Hare Krishna, hier möchte ich enden und nochmal euch alle sehr herzlich einladen für die Eröffnungszeremonie am jetzt kommenden Sonntag. Auch die Sankirtan-Devotis sind ganz herzlich eingeladen, jeder, der Flensburger Tempel kommt, der Wiesbadener Tempel kommt. Wir versuchen noch eine Delegation vom Heidelberger Tempel zu überreden zu kommen. Ist ein weiter Weg, aber es wird ein großes Festival werden. Also, bitte kommt alle. Schön, Hare Krishna. Sind hierzu irgendwelche Fragen, die ihr noch habt? Das Thema ist, glaube ich, sehr, aber sehr klar gewesen.
Ja, was ist mit den Devotees, die eingeweiht sind und dann wieder aus dem Tempel gehen und die materielle Welt zurückziehen?
Das tun wir jeden Tag.
Nein, ich meine, wenn die im Weißen Tempel.
Wenn die ganz weggehen und in den Ozean von Geburten und Toten wieder tauchen. Sie werden mit Sicherheit in einem nächsten Leben dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. Vielleicht auch schon in diesem Leben. Das ist nicht weiter, es ist nicht weiter erstaunlich, denn es ist tatsächlich nicht so einfach, in einem Leben zurück nach Hause, zurück zu Krishna zu gehen. Aber diese Devotees werden auf alle Fälle dort weitermachen, wo sie aufgehört haben. In diesem oder in einem nächsten Leben. Es gibt sogar eine sehr interessante Geschichte. Und zwar war das in Los Angeles. Da kam immer eine Katze zu Srila Prabhupada und schmiegte sich um die Füße von Prabhupada, dass er fast gestolpert wäre. Wie das so Katzenart ist. Die kam also immer wieder und wieder und Prabhupada hat sie jedes Mal so mit dem Fuß so hochgehoben und an den Bürgersteig gesetzt und ist dann vorbeigegangen. Und das wiederholte sich immer wieder. So, die Devotees fragten Prabhupada, nur eines Tages, richtig, war die Katze überfahren am Straßenrand und jeder hat irgendwie so ein Trauergefühl gehabt. Diese nice Katze, die wusste wenigstens, wer Prabhupada war, die hat das richtig geschätzt und hat Zuflucht bei seinen Lotusfüßen genommen. So, die Devotees haben sie denn gefragt, ob es mit dieser Katze eine besondere Bewandtnis hätte. Und Prabhupada war ein bisschen schüchtern, das so unter den vielen Devotees zu sagen. Später traf ihn ein Devotee, den ich persönlich gut kenne und der sehr verlässlich, in seinem Zimmer und fragte, wer war diese Katze? Prabhupada sagte, es war ein gefallener Schüler aus einem letzten Leben. Der war in einem letzten Leben mein Schüler und ist dann gefallen. Denn ist er aufgrund seiner, der muss extrem gehandelt haben, um eine Katze zu werden. Da ist er geboren worden als Katze, hat aber dank seines spirituellen Guthabens sozusagen wieder Kontakt gekriegt mit seinem spirituellen Meister und somit zu Krishna, hat dann sozusagen die Reaktion in einem leidvollen Katzenkörper ausgetragen und ist dann von einem Chevrolet oder so umgefahren worden. Und dann aber ist er weitergegangen in die spirituelle Welt. Und das ist eines der vielen Beschreibungen, wie Mensch, auch selbst Devotees, die, manchmal sieht man das, Devotees, die dann auf fast eine Art und Weise handeln, wie man es nicht verstehen kann, als hätten sie nie was mit Krishna-Bewusstsein zu tun gehabt. Vielleicht kennst du sogar solche. Diese Devotees kommen auf alle Fälle zurück zu den Lotusfüßen. Das ist Krishnas Barmherzigkeit. Krishna lässt jemanden, der ihm einmal Dienst dagewesen hat, auch nur den kleinsten Dienst, lässt er nicht sinken. Krishna ist sehr dankbar. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir sagen, toll, lass uns die Versammlung auflösen, wir gehen jetzt auf die Piste. Wie Mahadev das ausdrückt, für diejenigen, die diese Formulierung nicht kennen, wir gehen jetzt, we go to sin in Berlin. Nicht? Wir sündigen jetzt mal spritzig drauf los und so weiter. Wir haben ja den ewige Freikarte, wir gehen zurück in die Spirit. Nein, das sollten wir natürlich nicht tun. Das ergibt sich, glaube ich, zwangsläufig aus der Vorstellung, dass Krishna so barmherzig ist, dass keiner von uns denken sollte, er würde es nicht schaffen können. Jeder schafft es mit der Hilfe des höchsten Herrn. Und wir sollten schnell alles tun, alle Dinge annehmen, die förderlich sind und alle Dinge, die hinderlich sind, ablehnen. Selbst wenn wir fast zwanghaft mit diesen hinderlichen Dingen verhaftet sind, sollten wir uns bemühen, sie nach und nach aufzugeben.
Aber dazu muss man nicht unbedingt eingeweiht sein. Das kann man
Sicherlich, um diese Bemühung zu machen, braucht man nicht eingeweiht zu werden. Diese Bemühung sollte sogar, muss sogar unbedingt vor der Einweihung gemacht werden. Später dann aber, wenn du weiter Fortschritte machst, ist der Vorgang der Diksha sehr nötig. Das heißt, durch Diksha geschehen zwei Dinge. Erst Diksha heißt Einweihung. Das spirituelle Wissen wird zum Erwachen gebracht. Und zweitens, die karmischen Reaktionen, die noch in uns drin sind, werden vernichtet. Diese karmischen Reaktionen sind zum Teil so stark, dass wir auch wieder, fast wider Willen manchmal handeln. So, die müssen von außen vernichtet sein, werden, denn wir sind zu schwach, um das alleine zu tun. Nur natürlich jemand wie, ich kenne dich jetzt nicht so genau, aber ich weiß, dass du natürlich ein Freund Krishnas bist und immer kommst und so weiter und hier. Natürlich, wenn man sich zunächst einmal dem Krishna-Bewusstsein zuwandt, dann sollte man noch nicht über Einweihung nachdenken, denn das wäre ein Schritt, der zu weit in der Zukunft liegt. Was meistens jedoch geschieht ist, wenn man sich Krishna mehr zuwendet, schickt einem Krishna Hilfe und dann offenbart sich ein spiritueller Meister und man will dann eingeweiht werden. Wenn man sich dem Krishna-Bewusstsein nähert, wird es einem sehr oft gehen wie mir. Als ich dem Krishna-Bewusstsein nahe kam, hatte ich große Zweifel an der Vorstellung eines spirituellen Meisters. Ich hatte damals, mein Stand war damals so, Autorität macht korrupt und jegliche Art von Autorität ist deswegen abzulehnen. Und als ich dann die hörte von der zentralen Figur des Krishna-Bewusstseins, hätte ich fast das Krishna mich abgewandt, wäre ich nicht schon so begeistert gewesen durch die Philosophie, die einfach stimmt. Die man einfach, das kann man einfach sehen, dass das stimmig ist. Und dann habe ich nur noch von einem Tag zum nächsten gelebt, wann werde ich eingeweiht, weil ich werde wahrscheinlich nie eingeweiht, so einer für mich. Den weiht bestimmt Prabhupada nicht ein, das so barmherzig kann er nicht sein, das ist nicht möglich. So habe ich dann gedacht und irgendwann kam dann ein Brief. Ich bin sehr froh, dich als meinen eingeweihten Schüler zu akzeptieren. Du bist sehr intelligent und enthusiastisch und wärst, wenn du einfach die vier Regeln befolgst und deine 16 Runden Hare Krishna chanten, schon nach diesem Leben zurück nach Hause, zurück zu Gott gehen. Punkt. Dein ewig wohlmeinender Freund A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Nee, Swami, so hat Prabhupada unterschrieben. A.C. Bhaktivedanta Swami. Und dann konnte ich einen Tag lang nichts tun vor Begeisterung. Der Brief kam. Und am nächsten Tag habe ich versucht, wieder anzufangen, Prasadam zu essen. Das war nicht so einfach, aber dann war dann irgendwann die Feuerzeremonie. Also, aber um zurück zu deiner Frage zu kommen, sicherlich diese Bemühung und diesen Entschluss, von dem wir gesprochen haben, sich tatsächlich Krishna hinzugeben, den muss man und kann man, also den kann man und muss man sogar ohne eingeweiht zu machen, das heißt vor der Einweihung machen. Also ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich finde es sehr gut, dass du den aufgebracht hast, denn das hieße ja sonst, dass nur die Eingeweihten eine Chance haben. Das ist nicht so. Gut, ich glaube, wir haben denn ein natürliches Ende gefunden. Wir haben jetzt natürlich das legendäre Sonntagsfest mal für euch beiseite gestellt. Hare Krishna. Am besten, ihr geht zu dem Tisch, so machen wir das hier. Und so machen wir ein bisschen im alten Zentrum aufgemacht.